Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 324 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 262. Heute und in späteren Folgen, aber heute insbesondere geht es darum, ja mal wieder, wie kommen die Daten in den Computer? Nein, wie kommen die Daten vom Computer in die Druckmaschine? Und da ist es egal, ob es eine Digitaldruckmaschine ist oder eine Offsetmaschine oder was auch immer. Wir schauen noch ein wenig in die Vergangenheit, wie es überhaupt möglich war, dass eine Datei so ausgegeben wurde, dass sie nicht nur auf einem Tintenstrahldrucker oder später auf einem Laserdrucker sichtbar war, sondern auch auf anderen Geräten, professionellen Druckgeräten. In den Computeranfängen der 1970er und 80er Jahre hatte man nur sehr wenige Schriften zur Verfügung, die von dem jeweils angeschlossenen Drucker abhingen. Andere Schriften konnte man nicht benutzen. Diese waren auch nicht in jeder Schriftgröße verfügbar, sondern beispielsweise nur als 10-Punkt, 12-Punkt, 18-Punkt und ähnliches mehr. Das heißt, man war sehr eingeschränkt. Wenn man einen angeschlossenen Drucker hatte, dann konnte man nur das machen. Alles andere hätte man zwar am Bildschirm gestalten können, aber war nicht druckbar. Ja, auf der anderen Seite, in den 70er Jahren, gab es bereits den Fotosatz, der auf Fotopapier oder Film fast jede beliebige Schrift in jeder beliebigen Größe ausgeben konnte. Technisch war das schon machbar. Es fehlte also die Schnittstelle zwischen einem PC und einer sogenannten Laserbelichtungseinheit. Unabhängig davon, ob sie auf Filmmaterial oder dann einige Jahre später auch auf Druckplatten direkt belichtete. Den Laserdrucker, den lassen wir jetzt mal außen vor, da kommen wir später noch zu. Ja, und die Erfindung der Schnittstelle stammt von der Firma Adobe und nannte sich PostScript. Das ist eine Seitenbeschreibungssprache. Die Ideen für PostScript entstanden, ja, in Palo Alto, in San Francisco in der Gegend, in Kalifornien. 10 Jahre Arbeit war das etwa. John Warnock war der Erfinder. Er arbeitete zunächst unter anderem bei der Firma Xerox im sogenannten PARC, Palo Alto Research Center. Das war der Uni angegliedert, beziehungsweise es war ein reines Forschungsinstitut, Palo Alto Research Center und die Firma Xerox. Als Warnock, der Erfinder, keine Perspektiven für eine kommerzielle Nutzung von PostScript durch die Firma Xerox sah, gründete er zusammen mit Charles Geschke 1982 die Firma Adobe Systems, die dann später natürlich an die Börse ging. PostScript war vektororientiert und konnte, je nach Prozessor oder Speicher, eine Seite Text inklusive pixelbasierter Grafiken innerhalb von wenigen Minuten belichten. Es gab allerdings auch Belichtungen, die dauerten dann mehrere Stunden. Eine der ersten europäischen Firmen, die eine Lizenz von PostScript bekam, um über ihre Laserbelichter Dateien auszugeben, war die Firma Linotype. Diese hatte schon jahrzehntelang Schriften von Fotosatzanlagen auf den für Offsetdruck notwendigen Film ausgegeben. Zunächst mal mit Belichtungsscheiben, also negativen Schriften, die belichtet wurden, dann später aber auch digitalisiert. Ja, das klang dann nach einer glücklichen Ehe, denn nun konnten alle Besitzer von Computern mit geeignetem Layoutprogramm die Daten über eine solche PostScript-Datei für die Druckmaschine ausgeben. Der Weg, der war damals, wie schon erwähnt, über Filme, und in der Fortentwicklung konnten diese Maschinen dann auch Montagen herstellen für 8 Seiten, 16 Seiten oder 24 Seiten, vollautomatisch. Das war natürlich toll, die Seite 1 lag neben der Seite 16 und die 2 neben der 15. PostScript ist also sozusagen die interne Mutter aller Dokumente, aus denen später Handzettel, Plakate oder Bücher werden. Das ist der Kern. Zwar war es so, dass die Dateien mit allen Schriften und allen externen Grafiken und Bilddateien separat geliefert werden mussten, was über die damals langsamen Datenleitungen in den 80er und 90er Jahren lange dauerte, manchmal stundenlang, aber es war technisch möglich. Oft war es einfach, einen Kurier zu schicken, der entsprechendes Speichermedium hatte und dann zur Belichtungsanlage fuhr. Dieser Prozess beschleunigte sich, als die Firma Adobe etwa zu Beginn der 1990er Jahre aus PostScript heraus etwas destillierte, ein weltweit genormtes Format namens Acrobat PDF, Portable Document Format, PDF. Ja, und dieses ist nun seit weit über 30 Jahren in produktivem Einsatz und erfreut sich weltweit einer sehr großen Beliebtheit, denn eine PDF-Datei mit dem integrierten PostScript kann auf jedem PostScript-fähigen Drucker oder Laserbelichter oder Druckplattenbelichter ausgegeben werden. Sozusagen die Schnittstelle. Man musste also nicht mehr einzelne Elemente als Dateien senden und hoffen und beten, dass das Betriebssystem das gleiche war wie das, was man selber hatte. Die Anbindung einer Datei an einen wie auch immer gearteten Drucker funktioniert also auf dem Zwischenweg der PDF-Datei, die für einen reibungslosen Transport mit relativ kleinen Dateien sorgte. Mittlerweile ist PDF ein sehr aufgeblähtes und mächtiges Instrument. Die Dateigröße ist beispielsweise auf mehrere hundert Megabyte angewachsen, weil Acrobat sehr viele Zusatzfunktionen anbietet. Unter anderem Ebenen, interaktive Elemente und vieles, vieles mehr. Man kann sogar Links setzen, Videos einbetten und anderes in Acrobat PDF. Ich habe Mitte der 90er Jahre die These aufgestellt, dass Acrobat statt eines Browsers hätte benutzt werden können, wenn dieses Programm damals kostenlos zur Verfügung gestanden hätte. In der Vollversion kostete es damals schon etwa 1000 Euro und der Reader war auch nicht ganz billig. Denn Acrobat konnte, wie gerade angedeutet, nicht nur Links und Videos integrieren, sondern auch Bilder in beliebiger Größe und beliebiger Auflösung präsentieren. Es war ein wirklich interaktives Instrument, das man benutzen konnte, ohne jemals eine Skriptsprache wie HTML erlernen zu müssen. Das heißt, wir bräuchten gar keinen Browser, wir bräuchten nicht das Internet, wie wir es heutzutage kennen, was alles noch auf der Skriptsprache HTML und ähnlichen Derivaten wie XML funktioniert. Ja, war eine These, Acrobat PDF war was Tolles, hat sich aber zumindest im Online-Publishing nicht durchgesetzt, sondern nur im Print-Publishing. PDF-Dateien dienen also seit mehr als 2-3 Jahrzehnten zu dem Transport des fertigen Layouts zu den Maschinen, die die Druckmaschine direkt oder indirekt ansteuern. Dazu gehören ein Farbmanagement und viele andere Elemente, die einen perfekten Digitaldruck oder Offsetdruck ermöglichen. Leider können sich in PDF-Dateien diverse Probleme einschleichen. Hier seien nur einige ganz kurz erwähnt. Zu feine Striche. Fehlende integrierte Schriften, falsche oder nicht richtig stehende Schnittmarken, Falzmarken und ähnliches mehr. Die Auflösung der Bilder, häufig ein Problem. Viel schlimmer noch der verwendete Farbraum einzelner Bilder sowie das gesamte Farbmanagement der Datei. Ich will da nicht in die Tiefe gehen, ich will nur die Probleme andeuten. Probleme in der Buchproduktion. Man kann recht gut innerhalb von Adobe Illustrator Details aus PDF-Dateien korrigieren. Besser jedoch in der Vollversion von Adobe Acrobat, natürlich nur heutzutage in dem Mietmodus zu bekommen, nicht mehr für hunderte von Euros zu kaufen, sondern nur noch monatliche Miete von etwa 40 bis 60 Euro. In der Vollversion von Acrobat kann man in dieser PDF natürlich einiges korrigieren, man nahezu fast alles, oder man benötigt externe Spezialtools, die hier, da das den Rahmen des Podcasts sprengen würde, nicht erwähnt werden sollen. Das ist die Sache der Druckerei oder des externen Belichtungsdienstleisters, der die Druckplatten belichtet oder die PDF-Dateien für das Ausschießen optimiert. Ach ja, was ist das sogenannte Ausschießen? Das ist die Anordnung der fertigen Buchseiten für das richtige Layout, also die Seite 1 neben der Seite 16, wenn es um einen Falz geht, die Seite 2 neben der Seite 15 und ähnliches mehr, und zwar je nachdem, wie der Druckbogen gefalzt werden soll. Für den Digitaldruck wird natürlich von 1 bis 280 alles hintereinander weggedruckt, mit Vorder- und Rückseite. Wir sprachen hier nur vom Offsetdruck und den großen Druckbogen. Ja, und ganz am Anfang dieses Podcasts sprachen wir davon, dass PostScript eine vektorbasierte Seitenbeschreibungssprache ist. Das heißt, selbst wenn ich ein Dokument in DIN A5 anlege und es dann als PDF-Datei auf DIN A1 vergrößere, Plakatgröße, gibt es keinen Qualitätsverlust. Aha, die Ausnahmen sind natürlich die Bilder, die ebenfalls vektorbasiert sein müssen, eben mit Illustrator erzeugt oder anderen EPS-Tools. Oder diese Bilder sollten in einer sehr hohen Auflösung integriert werden. Das kann Acrobat. Nur beim Herstellen der PDF-Datei muss man sagen, dann 1200 dpi und nicht 600 oder 300. Ja, und wir waren bei dieser Zahl gerade. Für den Druck reicht eine Auflösung von 300 dpi, das ist Common Sense. Das sind 80 Linien je Zentimeter. Schaut man aber hinter die genaue Berechnung hinein, dann würden rechnerisch auch 153 dpi reichen. Aber ach ja, das interessiert heute niemand mehr, denn es ist immer gut, wenn die Datei noch ein bisschen Luft nach oben hat, also in einer besseren Auflösung oder in einer anderen Größe ausgedruckt werden kann. In den Einstellungen, die man vornehmen muss, bevor man eine PDF-Datei erzeugt, kann man vieles falsch machen. Beispielsweise die fehlende Integration von Schriften, die Schnittmarken, die Farbräume, die Farbveränderungen durch Interpretation und ähnliches mehr. Auch das soll in diesem Podcast nicht weiter thematisiert werden. Glücklicherweise bieten alle Druckereien auf ihrer Website die für Sie wichtigen Tipps an, wie man eine optimale PDF-Datei erzeugt, welche Fehler man vermeiden soll und ähnliches mehr. Leider sind diese Anleitungen, trotz vieler Bilder, mit vielen Fachbegriffen gespickt, sodass es ein gewisses fachliches Niveau erfordert, diese Anleitung wirklich zu verstehen und so umzusetzen, dass die Dateien nicht so groß sind, dass sie funktionieren und dass es keine Reklamationen von Seiten der Druckerei gibt. Also, letztlich ist es eine Sache von Mediengestaltern und Profis, die schon lange in der Branche tätig sind. Aber jede Druckerei hat etwas andere Bedingungen und da muss man sich dem anpassen. Sollte man auf die Idee kommen, aus Word eine PDF-Datei zu erzeugen oder aus anderen Schreibprogrammen, muss man sich darauf gefasst machen, dass das gedruckte Ergebnis im Zweifelsfall etwas anders aussieht als zu Hause am Bildschirm oder im Laserdruck. Das ist eine Frage der integrierten Schriften und der Frage, ob wirklich PostScript-Elemente benutzt wurden. Denn wir haben heute gelernt, PDF basiert zu 100% auf PostScript. Ist jedoch die Basis nicht korrekt gegeben, wie bei vielen preiswerten oder kostenlosen Textprogrammen, kann niemals ein edles PDF-Datei herauskommen. Insbesondere was das Farbmanagement angeht. Hier muss ich leider all die enttäuschen, die mit nicht PostScript-fähigen Tools arbeiten oder die Werkzeuge benutzen, wo sich hinterher herausstellt, dass die PDF-Datei doch fehlerbehaftet ist. Wenn jedoch das Buch von diesen Daten gedruckt wird, ist es viel zu spät. Ja, und man hat zu viel Lehrgeld bezahlt. Also mit Profis reden, die Sprache verstehen und anwenden. Und dann kann man Bücher publizieren. Gut ist natürlich, man arbeitet mit Grafikern und Mediengestaltern zusammen, die dieses Wissen an euch direkt vermitteln und ihr schrittweise alles lernt, was notwendig ist, euch immer aktuell informiert, die Sprache derer versteht, die Bücher produzieren und im Dialog und Austausch mit denen bleibt und wenn sich Fehler zeigen, aus diesen Fehlern lernt. Ja, und wenn das Lehrgeld sehr teuer war, lernt man doppelt schnell. Nächste Woche gibt es den Podcast Nummer 325 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 263. Wir werden uns zwei Folgen lang literarisch damit auseinandersetzen, wie der Verleger als literarische Figur in vielen Romanen vorkommt. Elmar Dott wird mit am Mikrofon sein. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher. Ich bin Herausgeber der Buchreihe Perlen der Literatur und des Verlagslexikons, was Sie übrigens für 10 Euro in einer älteren Version bei mir kaufen können. Kleines Büchlein mit knapp 400 Seiten, 1511 Begriffen. Wer daran Interesse hat, Verlagslexikon, schreibe mir eine E-Mail und zahle 10 Euro für die vorab zugeschickte Rechnung und dann bekommen Sie das von mir. Alles Gute, nächste Woche die Folge 325 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 263. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.